für alle bestens bekannt. Trotzdem fasse ich sie hier noch kurz zusammen. Also F und G sind differenzierbare Funktionen. Dann gelten bestimmte Eigenschaften, nämlich wenn Sie einen konstanten Faktor mal f von x betrachten, die Ableitung dieser Funktion, dann ist das gleiche, wie wenn Sie die Funktion f von x ableiten und parat mit dem konstanten Faktor multiplizieren. Ebenso können Sie Summation oder Differenzbindung mit der Differenziation vertauschen, also die Ableitung einer Summe ist die Summe der Ableitungen, die Ableitung einer Differenz ist die Differenz der Ableitungen. Diese beiden Eigenschaften, die kennen Sie unter einem anderen Begriff, nämlich unter dem Begriff der Linearität. Das bedeutet nämlich nichts anderes als das folgende Abbildung. Nämlich der Prozess des Differenzierens, sodass man kann es auch schreiben als Differentialoperator, der dann meistens mit d nach dx bezeichnet wird. Also die Abbildung d nach dx, die folgendes macht. F wird zugewiesen ihrer Ableitung f'. Diese Abbildung ist eine lineare Abbildung. Diese Abbildung ist linear. Also Sie können es skalar multiplizieren, mit dem Differenzieren vertauschen und Sie können es summen mit dem Differenzieren vertauschen. Das ist genau Linearität. Ja, Sie erinnern sich bei den Vektorräumen, f von skalar mal Vektor ist skalar mal f von Vektor. F von der Summe von zwei Vektoren ist gleich die Summe der F-Bilder dieser beiden Vektoren. Das ist Linearität und diese beiden Eigenschaften sagen nichts anderes, als dass Differenzieren ein linearer Prozess ist. Und ich habe ja in der letzten Stunde schon erwähnt, Differenzieren heißt im Wesentlichen nichts anderes als linearisieren. Ja, das heißt also, dass wir die Funktion durch eine Gerade, durch eine lineare Funktion approximieren. Ja, das steckt aber hier dahinter. Dann ist Ihnen wohl auch die Produktregel geläufig, also die Ableitung eines Produktes lässt sich bilden, indem man den ersten Faktor ableitet, den zweiten lässt, wie man ist, dann den ersten Faktor lässt, wie man ist und den zweiten Faktor ableitet und diese beiden Produkte addiert. F von G, F mal G abgeleitet ist F abgeleitet mal G plus F mal G abgeleitet. Das ist also die Produktregel. Dann kennen Sie die Kettenregel. Was passiert, wenn ich zwei Funktionen miteinander verkette? Also das heißt, wenn ich eine Funktion in die andere einsetze und dieses Ding dann ableite, dann ist es nichts anderes, als Sie leiten die äußere Funktion ab. Sie bekommen also f' von g von x und müssen dann noch mit der inneren Ableitung multiplizieren. f' von g von x mal g' von x. So, mit diesen ganzen Ableitungsregeln haben Sie eigentlich schon alles. Die Quotientenregel ist eine unmittelbare Folgerung daraus. Was passiert, wenn ich den Quotient zweier Funktionen ableite? Das ist ganz leicht. Das ist nämlich nichts anderes als f von x multipliziert mit 1 durch g von x abgeleitet. Und das geht mit der Produktregel. Mit der Produktregel, das ist also nichts anderes als f' von x mal 1 durch g von x plus f von x mal 1 durch g von x abgeleitet. Und wie leitet man 1 durch g von x ab? Einfach mit der Kettenregel. Denn was ist 1 durch g von x? 1 durch g von x ist doch nichts anderes als von d von x, wobei h von x gleich 1 durch x. Und die Abschleitung h' von x ist daher minus 1 durch x Quadrat. Und daher ist die Ableitung von 1 durch d von x nichts anderes als minus 1 durch d Quadrat mal d'. Also das hier 1 durch d von x abgeleitet ist nichts anderes als minus 1 durch d von x zum Quadrat mal der inneren Ableitung d' von x. Und wenn Sie das oben einsetzen, erhalten Sie das, was Sie als Quotientenregel kennen. Bijektive Funktionen besitzen Inverse. Wie kann man die Inverse ableiten, wenn man die Funktion kennt? Also wenn Sie folgendes haben, f hoch minus 1 von x und Sie wollen das hier ableiten. Das kann man sehr leicht ausrechnen, denn Sie wissen ja, was heißt Inverse, das heißt f hoch minus 1. Das bedeutet, dass f hoch minus 1 verknüpft mit f, das gleiche ist wie f verknüpft mit f hoch minus 1. Und das wiederum das gleiche ist wie die Identität. Also mit anderen Worten, f hoch minus 1 von f von x ist das gleiche wie f hoch minus 1 von x. Und das ist das gleiche wie die Identität von x. Die Identität angewendet auf x ist aber nichts anderes als x selbst. Ja, und jetzt können wir das Ganze nach der Kettenregel differenzieren. Differenzieren Sie einfach das hier oder das hier. Und die rechte Seite ist x, die differenziert ist einfach 1. Also differenzieren wir beispielsweise diese Seite, dann steht da f' von f hoch minus 1 von x mal f hoch minus 1 abgeleitet an der Stelle x ist gleich x abgeleitet, ist also gleich 1. Und jetzt können Sie das Ganze nach der unbekannten f hoch minus 1 Strich ableiten und Sie erhalten f hoch minus 1 Strich von x ist nichts anderes als 1 dividiert durch f Strich von f hoch minus 1 von x. Also wenn Sie f kennen, wenn Sie f Strich kennen und wenn Sie f hoch minus 1 auch kennen, dann können Sie die Ableitung von f hoch minus 1 durch diese bekannten Terme ausdrücken. Ganz leicht als Folgerung der Kettenregel. So, schauen wir uns ein Beispiel an, dieser ganzen Sätze. Wieso gilt denn das alles, was hier steht? Dann schauen wir uns beispielsweise die Kettenregel an. Die Kettenregel sagt f von g von x abgeleitet ist f' von g von x mal g' von x und die Frage ist, warum gilt denn das? Ja, behaupten kann man viel, aber warum gilt das? Ja, beim Beweis jeglicher Ableitungsregel heißt es, Sie müssen immer auf die Definition der Ableitung zurückgreifen. Die Definition der Ableitung ist einfach der Limes, der Grenzwert des Differenzenquotienten, also das hier ist nichts anderes als der Limes, der sagen wir an einer gewissen Stelle x0, ja, f von g von x0 abgeleitet, das ist der Limes für x gegen x0 und jetzt müssen wir den Differenzenquotienten bilden, also f von g von x minus f von g von x0 dividiert durch x minus x0. So ist die Ableitung definiert. Das heißt, wenn wir die Kettenregel herleiten wollen, dann müssen wir uns einmal auf das hier zurückbesinnen. Also das ist die Ableitung. Und das kann man aber jetzt leicht umschreiben, denn der Wert, der hier steht, minus x gegen x0. Den können Sie erweitern mit d von x minus g von x0. Sie bekommen also f von g von x minus f von g von x0 dividiert durch g von x minus g von x0 multipliziert mit g von x minus g von x0 dividiert durch x minus x0. Und davon ist der Grenzwert zu finden. Na gut, wenn man sich das anschaut, dann steht der Limes eines Produktes. Rechnen für den Grenzwert sagt uns, der Limes eines Produktes ist das Produkt der Limit. Das heißt also, wir dürfen hier das Ganze auftrennen und sagen, ich schreibe hier noch Limes x gegen x0 hinein. Und habe also hier zwei Faktoren, nämlich diesen Limes hier und den zweiten Limes. Der zweite Limes ist leicht, denn da steht ja nichts anderes als der Differenzenquotient für g an der Stelle x0. Da schauen Sie sich das an, da steht g von x minus g von x0 dividiert durch x minus x0. Das ist der Differenzenquotient für g, Limes x gegen x0. Also diese Grenze hier ist nichts anderes als g' von x0. Da hält man schon den zweiten Faktor, der hier auftritt. In der Kettenregel gibt es diesen Faktor g'. Und wie sieht es hier aus? Ja, da müssen wir ein bisschen schauen, was hier alles los ist. Also g' existiert, die Ableitung der Funktion g existiert. Das heißt, g ist differenzierbar und daher ist g auch stetig. Mit anderen Worten, wenn g stetig ist, dann ist der Limes für x gegen x0 g von x nichts anderes als g von x0. Ja, Stetigkeit heißt, wenn Sie mit x irgendwo hingehen, dann können Sie dieses, wo Sie hingegangen sind, einfach einsetzen, die Funktion, das ist der Grenzwert. Das heißt also hier, der Nenner, der hier steht, der konvergiert gegen 0. Aber das g von x konvergiert gegen g von x0. Daher ist also der Nenner konvergiert gegen 0. Mit anderen Worten, wir können Folgendes machen. Bezeichnen Sie mit y0 gleich g von x0. Und mit y bezeichnen Sie g von x. Mit diesen Bezeichnungen kann ich aber jetzt diesen Grenzwert umschreiben als Limes. Wenn x gegen x0 geht, heißt es, dass g von x, also y, gegen y0 konvergiert. Das Ganze ist also der Limes y geht gegen y0. Das ist ja tatsächlich der Fall. In Nenner steht y minus y0. Und im Zähler steht f von y minus f von y0. Sie sehen also, das ist nichts anderes als der Differenzenquotient für f, allerdings nicht an der Stelle x0, sondern an der Stelle y0. Also dieser Grenzwert ist nichts anderes als f' von y0. Und y0 ist nichts anderes als g von x0. Das ist also f' von g von x0. Und damit wissen wir die Ableitung von f mal von f von g von x0 ist nichts anderes als f' von g von x0 mal g' von x0. Und das ist die Kettenregel. Also lässt sich ganz einfach auf die Definition des Grenzwertes zurückführen, Grenzwert des Differenzenquotienten. Und das Gleiche können Sie mit allen anderen Dingen machen, also die Linearität, die Produktregel können Sie auch mit Hilfe der Rückführung auf den Grenzwert des Differenzenquotienten sozusagen beweisen. Gut, mit Hilfe dieser Regeln ist es jetzt ein bisschen einfacher, Funktionen, elementare Funktionen zu differenzieren. Wenn Sie zum Beispiel Polynomfunktionen haben, Polynomfunktionen. Wie differenziert man die? Betrachten Sie in den Polynom 3x zur dritten plus 2x plus 1. Das ist ein Polynom. Wie differenzieren wir dieses Polynom? Wir haben gesehen, differenzieren ist eine lineare Abbildung. Das heißt, da steht eine Summe von Termen, die können wir auftrennen in einzelne Summanden und die Ableitungen der einzelnen Summanden betrachten. Das heißt, das hier abgeleitet, wenn wir das mit F bezeichnen, dann ist die Ableitung F' von x nichts anderes als die Ableitung der einzelnen Summanden. Die einzelnen Summanden abgeleitet, die einzelnen Summanden abgeleitet, da haben wir also Vielfache von Potenzen. Wie man Potenzen ableitet, haben wir bereits gelernt, also den Konstantenfaktor hinaus. Das x ableiten, das ist also das x zur dritten ableiten, das ist 3x². Und die Summe, die einzelnen Summanden getrennt, die haben wir nun, das heißt, wir haben 2 mal 2x und der 1er abgeleitet ist einfach 0. Also das ist nichts anderes als 9x² plus 4x. Kompliziertere Funktionen, scheinbar kompliziertere Funktionen, die Ableitung des Tangens. Da muss man wissen, was ist der Tangens? Der Tangens lässt sich berechnen als Sinus von x durch Cosinus von x. Das heißt, die Ableitung bekommen wir ganz einfach durch die Quotientenregel. F' von x ist also gleich. Die Quotientenregel sagt uns hier genau das. Oder, wenn man es anders aufschreibt, heißt es Nenner unverändert mal Zähler differenziert minus Nenner differenziert mal Zähler unverändert und das Ganze dividiert durch Nenner zum Quadrat. Also das ist die Quotientenregel. Sinus von x haben wir gestern abgeleitet. Die Ableitung von Sinus x ist der Cosinus x. Wir haben das gestern am Freitag natürlich. Wir bekommen hier also Cosinus von x mal Cosinus von x. Das ist der Cosinus zum Quadrat. Und hier bekommen wir minus Sinus x mal Sinus x, das ist also insgesamt plus Sinus zum Quadrat. Das Ganze ist also 1 durch der Cosinus Quadrat von x oder, wenn Sie es anders aufspalten, Cosinus Quadrat durch Cosinus Quadrat ist 1. Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat ist der Tangens zum Quadrat. Also das ist das gleiche wie 1 plus der Tangens zum Quadrat von x. Und so können wir also ganz leicht mit Hilfe dieser Rechenregeln die Ableitung des Tangens berechnen. Wie schaut der Logarithmus aus? Auch der Logarithmus, der lässt sich leicht ausrechnen. Wir wissen nämlich, der Logarithmus ist doch nichts anderes als die Exponentialfunktion invertiert. Das ist doch nichts anderes als die Inverse der Exponentialfunktion und wie man inverse Ableitungen von Inversen berechnet, das steht hier. Das heißt, was müssen wir tun? Die Ableitung des Logarithmus. Logarithmus x differenziert ist nichts anderes als 1 dividiert durch. Und jetzt müssen wir also hier die Ableitung der ursprünglichen Funktion, also die Ableitung der Exponentialfunktion bilden. Das ist dasselbe, das ist also e hoch x, ja, die Ableitung von e hoch x ist e hoch x. Und jetzt dürfen wir nicht x, sondern e hoch minus 1 von x einsetzen. Das heißt, statt x setzen wir den Logarithmus von x ein. E hoch Logarithmus von x ist aber genau x. Damit ist also die Ableitung des Logarithmus nichts anderes als 1 durch x. Gut, und zu guter Letzt, allgemeine Potenzen, f von x gleich x hoch Alpha. Gut, wenn Alpha eine natürliche Zahl ist, dann wissen wir, wie wir das machen, das ist also einfach x hoch n. Das haben wir schon abgeleitet, das können wir auch multiplizieren. Ja, wenn wir also den Differenzquotient finden, dann setzen wir einfach ein, multiplizieren aus und sind fertig. Also x hoch n abgeleitet ist n mal x hoch n minus 1. Diese Vorgangsweise ist natürlich nicht möglich, wenn Alpha eine reelle Zahl ist. Ja, also keine natürliche Zahl, das kann man das nicht so machen, aber x hoch Alpha kann man schreiben als e hoch Alpha mal Logarithmus von x. Das ist immer möglich. Wir haben gesehen, wie man also Potenzen mit rationalen oder reellen Exponenten bindet. Ja, gesehen haben wir es nicht im Detail, aber doch ein bisschen. Angedeutet habe ich das. Ja, jetzt müssen wir das einfach wieder nach der Kettenregel ableiten. Also die Ableitung f' von x ist daher nichts anderes als e hoch Alpha mal Logarithmus von x abgeleitet. Und das ist e hoch Alpha mal Logarithmus von x. Also f von g von x abgeleitet, f' ist aber das gleiche wie f, weil das ist die Exponentialfunktion, mal der innere Ableitung. Die innere Ableitung ist in dem Fall Alpha mal der Logarithmus von x. Das heißt, wir bekommen einfach Alpha dividiert durch x. Ja, e hoch Logarithmus von x, das ist nichts anderes als x hoch Alpha. Da hat sich ja nichts geändert. Das heißt, das Ganze ist gleich Alpha mal x hoch Alpha minus 1. Und die Ableitung von x hoch Alpha auch mit reellen Exponenten, also nicht notwendigerweise ganzzahligen Exponenten, gilt dieselbe Ableitungsregel wie für ganzzahlige Exponenten. So, der Prozess der Ableitung, der lässt sich natürlich iterieren. Wir können also die Ableitung von der Ableitung finden, die Ableitung von der Ableitung, der Ableitung und so weiter. Also wir sagen, f ist in x0 n mal differenzierbar. Genau dann, wenn es die nte Ableitung gibt, also wenn sie existiert, die wird dann mit f n von x0 bezeichnet. So, ich werde jetzt mal kurz unterbrechen, weil hier ein unerträglicher Lärm herrscht. Also all jene, die an dieser Vorlesung nicht interessiert sind, mögen bitte draußen warten und nicht diejenigen, die Geschichte Vorlesung anhören wollen, dazuhören stören. Ja, sie stören also alle, nicht nur mich, sondern auch die anderen. Also wenn Sie die Vorlesung nicht anhören wollen, dann bleiben Sie bitte draußen und warten bis 10 Uhr, so lange dauert nämlich die Vorlesung. Dankeschön. So, also f ist n mal stetig differenzierbar. Das heißt, die nte Ableitung existiert. Die nte Ableitung ist also rekursiv definiert als die Ableitung der n minus ersten Ableitung. Wobei wir eben sagen, die erste Ableitung f1 von x, das ist nichts anderes als f', das ist die wirkliche Ableitung. F' von x. So, rotieren tut man das Ganze, ich habe es schon angedeutet, hier. Mit dieser Schreibweise B nach dx, das ist die Schreibweise von Leibniz, der das Ganze folgendermaßen interpretiert hat. Wir haben gesehen, die Ableitung ist der Limes des Differenzenquotienten und den haben wir mit Delta f durch Delta x bezeichnet. Das heißt, also, wir nehmen ein kleines Intervall in x-Richtung und ein kleines Intervall in f-Richtung entsteht daraus. Das ist also der Differenzenquotient Delta f durch Delta x. Leibniz hat sich also bei der Entwicklung der Differentialrechnung vorgestellt, das x wird immer kleiner, das Delta x wird immer kleiner, das ist das x minus x0. Das konvergiert ja gegen 0 und es wird dann schließlich eine sogenannte infinitesimale Größe, also etwas, was unendlich klein ist. Da das f stetig ist, passiert das gleiche mit dem Delta f und er hat es dann beschrieben, das ist also das infinitesimale, der unendlich kleine Unterschied in der f, also in der Funktion f, dividiert durch diesen unendlich kleinen Unterschied in x-Richtung. Und hat es beschrieben als df dividiert durch dx. Ja, vom heutigen Standpunkt kann man das natürlich so nicht machen oder zumindest so nicht begründen, wie er das gemacht hat. Denn unendlich kleine Größen, das ist also kleiner als jede positive und jede und größer als jede negative Zahl, das müsste also 0 sein. Dann steht hier 0 dividiert durch 0. Das ist aber nicht erlaubt, weil 0 durch 0 ist eine unbestimmte Form. Gut. Nichtsdestotrotz hat Leibniz einen Kalkül entwickelt, also das heißt eine Methode, wie man mit solchen Ausdrücken rechnet. Und die Kettenregel beispielsweise ist dann ganz einfach, wenn Sie df von g nach dx ausrechnen wollen, dann erweitert sie den Grund, also das g, das lassen wir jetzt einmal außen vor. Das ist df nach dg mal dg nach dx. Und selbstverständlich, wenn man da formal durchkürzt, also das dg herauskürzt, dann steht da wieder das df nach dx. Das heißt, diese Regel, die funktioniert anscheinend, wenn man so rechnet, bekommt man die Kettenregel ganz einfach geliefert. Durch Bruchrechnen mit sogenannten Differentialen. Und dieses, auch das hier bekommen Sie, die Ableitung der Inversen oder ähnliches, können Sie alles mit Hilfe der Leibniz-Schreibweise aufschreiben. Die Leibniz-Schreibweise, wie gesagt, man kann sie nicht so begründen, wie das Leibniz damals begründet hat. Es wurde aber Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte Theorie der Differentialformen entwickelt, die dann letztendlich den Kalkül, den Leibniz entwickelt hat, wieder rechtfertigt. Das heißt, es ist erlaubt, so zu rechnen und so umzugehen. Das heißt also, wir können die Ableitung tatsächlich als Quotient in gewisser Weise betrachten, als Quotient von Differentialen. Und auch hier verwendet man die Leibniz-Schreibweise, also das ist dann b hoch n und f dividiert durch dx hoch n, so wird also die nte Ableitung notiert. Die Endeableitung, die muss nicht immer existieren, weil wenn Sie sich Funktionen anschauen, manchmal existiert ja schon die Ableitung selber nicht. Wir haben ja gesehen, die Betragsfunktion beispielsweise ist eine Funktion, die kann man an der Stelle 0 nicht differenzieren. Wenn Sie die Funktion Logarithmus von x anschauen, dann geht es unendlich oft. Die Funktion können Sie differenzieren, wenn Sie das einmal tun, erhalten Sie 1 durch x. Wenn Sie das zweimal tun, die Ableitung von 1 durch x ist dann minus 1 durch x Quadrat, dann kommt plus 2 mal 1 durch x zur dritten und so weiter. Sie können das Ganze also beliebig oft differenzieren, immer nach der Regel x durch Alpha differenziert ist Alpha mal x durch Alpha minus 1. Das heißt, alle Ordnungen, die Ableitung beliebiger Ordnung des Logarithmus existiert. Die Ableitung des Logarithmus existiert für jedes N. Wenn Sie beispielsweise die Funktion f von x gleich x mal Betrag von x anschauen, da gibt es an der Stelle nun ein Problem. Denn diese Funktion, die kann man natürlich wieder aufspalten, je nachdem, dass es x über a, falls x größer als 0 ist, und es ist minus x Quadrat, falls x kleiner als 0 ist. Ja, Sie sehen, ich hätte genauso gut größer und kleiner gleich schreiben können. Das heißt, an der Stelle 0 habe ich wieder zwei verschiedene Darstellungen. Was aber in dem Fall noch kein Problem macht, denn die Ableitung für beide ist 0. Gut, man muss sich überlegen, dass das mit dem Differenzquotient funktioniert. Also f', das lässt sich noch ausrechnen. F' von x ist 2 mal Betrag von x. Und dann kann ich das Ganze aber nicht ein zweites Mal differenzieren, denn, wie wir jetzt wie wir am Montag schon gesehen haben, die zweite Ableitung, also die Ableitung von Betrag x an der Stelle 0, die existiert nicht. Das war das einmal Betrachtung zu den Rechenregeln für Ableitungen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen näher mit dem, was die Ableitung noch leisten kann, befassen. Und das wäre also der Taylorsche Satz. Und der Mittelwertsatz. Also die Ableitung hat, wie gesagt, hat verschiedene Funktionen. Einerseits gibt sie den Anstieg der Tangente an, das heißt also, wir können sie geometrisch interpretieren. Andererseits gibt sie auch in gewisser Weise eine lineare Approximation von Funktionen an. Und auch andere geometrische Sachverhalte eines Freigeschaffens, eines Funktionsgraphen lassen sich durch Ableitungen beschreiben. Und der erste Begriff in dieser Thematik ist das sogenannte relative Maximum. Also wir haben eine Funktion, die ist definiert auf einer Menge t, Teilmenge der reellen Zahlen, in relative Funktion. Und x0 heißt relatives Maximum. Auch lokales Maximum genannt, genau dann, wenn es eine Epsilon-Umgebung von x0 gibt, mit der Eigenschaft, dass f von x kleiner gleich f von x0 ist, und zwar für alle x aus dieser Epsilon-Umgebung. So etwas nennt man ein lokales Maximum. Ja, muss ein bisschen genau sein. Nicht für alle x in der Epsilon-Umgebung, sondern für alle x, die in der Epsilon-Umgebung geschnitten mit dem Definitionsbereich sind. Ja, die Epsilon-Umgebung mag ja vielleicht auch Elemente außerhalb des Definitionsbereichs enthalten. Und daher können wir also, müssen wir das Schnitt finden. Gut, was heißt das? Sie haben also hier eine Funktion, die ist auf einen, beispielsweise auf einen Intervall definiert, und ein relatives Maximum ist ein Punkt, da haben Sie einen Funktionswert an der Stelle x0 und lokal, also das heißt in einer hinreichend kleinen Umgebung, lokal um den Punkt, wird die Funktion nirgendwo größer. Ja, da gibt es also einen, da ist der höchste Punkt und dann geht es runter. Oder zumindest nicht rauf. Die Funktion kann natürlich schon anderswo größer werden. Ja, wenn man zum Beispiel hier die Dachfläche hinaufgeht. Aber lokal, also wenn Sie klein genug hineinzoomen, wird die Funktion dort nirgendwo größer. Sondern da ist das hier wirklich der Gipfel, wenn man lokal hinschaut. Das größte relative Maximum, das nennt man dann das absolute Maximum des Definitionsbereiches. Aber entscheidend sind relative Maxima. Und Sie sehen natürlich, relative Maxima können im Inneren des Definitionsbereichs liegen. In dem Fall hätten wir ein Maximum am Rand des Definitionsbereichs, und da würde zum Beispiel der Fall auftreten, dass die einzelnen Umgebungen, egal wie klein sie sind, sie haben immer Punkte außerhalb des Definitionsbereichs. Ja, das heißt also, wir müssen hier den Durchschnitt mit dem Definitionsbereich bilden. Was brauchen wir noch? Wir haben ja zwischen inneren und Randpunkten unterschieden. Da führen wir jetzt auch eine Notation ein. I sei das Intervall AB. Mit I rings bezeichnen wir das Innere dieses Intervalls. Das heißt, die beiden Randpunkte werden immer weggenommen. Und alle Punkte, alle anderen Punkte werden aufgenommen, das ist das Innere eines Intervalls. Ja, dann können wir schon den ersten Satz formulieren. Wenn Sie eine Funktion haben, f von d nach r, diese Funktion sei wieder differenzierbar und x0 sei ein relatives Maximum oder Minimum, in DR, also im Inneren von D, ein relatives Maximum, ein relatives Extremum im Inneren des Definitionsbereichs D, dann können Sie das, daran erkennen, dass die Ableitung eine Nullstelle ist. Die Ableitung der Funktion hat dort eine Nullstelle. Für Randextremer muss das natürlich nicht so sein, aber Rand können Sie ja streng genommen den Limes des Differenzenquotienten damit finden. Sie können ihn nur von einer Seite hin. Das heißt, Sie können nur den einseitigen Limes berechnen. Damit kriegen Sie also diese Bedingung nicht. Es muss außerdem hier nicht nur eine waagrechte Tangente geben, selbst wenn man die Funktion irgendwie fortsetzen könnte. Aber am Rand gilt dieser Satz nicht. Das ist also nur für Extremer im Inneren. Wieso ist das so? Ja, da schauen wir uns kurz den Beweis an. Wenn x0 ein, sagen wir, ein lokales Minimum ist, ja, für maximal argumentiert man analog, also nehmen wir mal an, dass x0 sei ein lokales Minimum, da gilt in einer passend kleinen Epsilon-Umgebung, also es gibt eine Epsilon-Umgebung, sagen wir um Epsilon von x0, sodass in dieser Umgebung das F niemals kleiner wird als das Minimum. Das lokale Minimum, also wir haben also hier, schaut das also lokal so aus, wenn man nur stark genug hineinzoomt, also wenn die Epsilon-Umgebung klein genug gewählt ist, und da gibt es dann f von x ist immer größer gleich f von x0. Ja, x0 ist der tiefste Punkt, lokal gesehen. Das bedeutet aber, das Ganze ist im Inneren des Definitionsbereichs einer differenzierbaren Funktion, also es existiert aber einmal der Limes des Differenzenquotienten, also f von x minus f von x0, dividiert durch x minus x0. Für x gegen x0. Das ist ja nichts anderes als die Ableitung. Das ist f' von x0. Und das existiert, weil die Funktion differenzierbar ist. Jetzt gibt aber noch ganz ein lokales Minimum. Das heißt, f von x ist immer größer als f von x0. Das heißt, der Zähler dieses Ausdrucks wird niemals negativ. Ja, wenn wir nahe genug bei x0 sind. Ja, wir bilden niemals x gegen x0. Das heißt, es reicht, das x aus der Epsilon-Umgebung Uepsilon zu nehmen. Und dann den 0 gehen zu lassen, dann wird der Zähler dieses Ausdrucks niemals negativ. Der Nenner, wenn wir hier den Punkt x0 haben und wir nähern uns von rechts, dann ist der Nenner immer positiv. Das x ist immer größer als das x0. Der Zähler wird niemals negativ, das heißt, dieser Quotient ist immer ist niemals negativ. Wenn wir jedoch von links gehen, dann ist der Nenner immer negativ. Der Zähler aber nicht. Das heißt, dieser Quotient ist negativ oder null, aber sicher nicht positiv. Das heißt, dann steht hier ein niemals positiver Ausdruck. Beides konvergiert gegen denselben Grenzwert. Der Grenzwert heißt ja, dass diese Grenze existiert, heißt es, kann man von rechts, von links oder irgendwie näher. Das muss egal sein, es muss immer dasselbe Grenzwert herauskommen. Ja, einerseits wissen wir, das ist niemals positiv, andererseits es ist niemals negativ, je nachdem, welche Folge wir wählen, die gegen x0 konvergiert. Ja, dann ist der Grenzwert auch niemals positiv bzw. niemals negativ. Beides muss er erfüllen, denn wir dürfen ja von links oder von rechts kommen. Ja, das geht nur, wenn der Grenzwert 0 ist. Damit ist also die Ableitung an einem relativen Extremum einer differenzierbaren Funktion immer gleich 0. Die Umkehrung ist falsch. Betrachten Sie die Funktion f von x gleich x zur dritten. Der Funktionsgraph sieht so aus, er kommt hier aus Minus unendlich, er geht hier waagrecht durch den Ursprung durch und geht dann wieder hinauf nach Plus unendlich. Sie sehen, hier gibt es keine relativen Extrema. Es gibt zwar eine Stelle, wo es lokal waagrecht ist, woanders ist es lokal immer irgendwie mit einer positiven oder mit einer positiven Steigung. Die Ableitung entspricht von x. Das ist 3x Quadrat, insbesondere gibt das f' von 0 bis 0. Die Ableitung hat also eine Nullstelle an der Stelle 0. Aber an der Stelle 0 ist kein relatives Extremum. Denn an der Stelle 0, wenn Sie da total hinschauen, um die Stelle 0, rechts davon sind immer größere Funktionswerte, links davon sind immer kleinere Funktionswerte. Das ist also weder ein lokales Minimum noch ein lokales Maximum. Also die Umkehrung dieses Satzes gilt nicht. Gut, damit machen wir heute Schluss.